Heute geht es wieder um ein brisantes Thema, was oft falsch in unseren Köpfen hängt. Denn nein, auch aus traditioneller Perspektive darf man nicht einfach so Menschen umbringen. Aber wie immer der Reihe nach, mach's dir erstmal bequem, hol dir was zu trinken. Gleich geht's los. Zur Abwechslung habe ich heute direkt mal eine Fatwa mitgebracht, die wir gemeinsam durchgehen werden, damit deutlich wird, dass ich mir diese Dinge nicht ausdenke oder auch über nichts Neues spreche, sondern dass diese Diskurse innermuslimisch bereits existieren. Damit habe ich dann auch gleich eingeordnet, was das hier ist. Eine Fatwa. Es ist nicht die Wahrheit der Islam oder das, was die Muslime denken. Es gibt viele Muslime und Musliminnen, die klassische Lehren, Rechtsschulen komplett ablehnen. Rechtsgelehrte, die diese Fatwa kritisieren würden oder jene, die anders, aber mit ähnlichen Ergebnissen argumentieren würden und so weiter. Das hier ist nur ein Puzzleteil zu einem größeren Bild. Aber der Reihe nach, was ist eigentlich eine Fatwa? Das ist ein unverbindliches Rechtsgutachten. Da wir bereits beim letzten Mal so viel über das Osmanische Reich gesprochen haben, bleiben wir mal der Anschaulichkeit halber auch dabei. Erinnert ihr euch an den Qadi? Der war Richter an einem Gericht, das für den Bereich der islamischen Normenlehre zuständig war. Zusätzlich konnten Menschen, das heißt die Untertanen, aber auch Richter, sich an einen Mufti wenden, der dann ein Rechtsgutachten erstellt hat. Dieses war jedoch nicht verbindlich. Das heißt, wenn es einem nicht gefiel, musste man nicht danach handeln. Gleichzeitig hatte man aber ein Backup vor Gericht oder wusste eben, was aus Sicht des jeweiligen Muftis korrekt wäre. Der Mufti selbst hatte jedoch keine Durchsetzungsgewalt, anders als der Qadi. Der Mufti hatte insgesamt noch andere Aufgaben, zum Beispiel die Beratung des Sultans, war ziemlich mächtig. Aber wir wollen uns jetzt hier nicht so in Details verlieren, denn für uns zählt hier der Punkt keine Durchsetzungsgewalt. Der Mufti erstellt eine Fatwa, das Rechtsgutachten, und anders als heute vielleicht in den Medien oder vor allem in sozialen Medien es rüberkommen mag, ist es eben nicht verbindlich. Und früher hat sich ein Mufti eben konkret im Kontext Gericht-Rechtsstreitigkeiten bewegt. Einem Mufti aus dem Osmanischen Reich würde es sicherlich absurd vorkommen, wenn er wüsste, dass Menschen heute Online-Portale nutzen, um Muftis zu fragen, ob sie Einhorn-Tapete nutzen können oder ob das verboten ist. Kein Witz. Ich will euch hiermit verdeutlichen, dass ein Mufti anders als heute nicht inflationär von jeder Person einfach konsultiert wurde. Der Umgang war ein anderer. Nur, damit wir nicht wieder von heute auf früher schließen. So, jetzt kannst du dich natürlich fragen, okay, aber wieso werden dann Fatwas vor allem heute überhaupt noch gesprochen, wenn sie doch gar keine Durchsetzungsmacht haben? Weil es um Fragen geht, die noch oder nie vor Gericht verhandelt werden oder für die kein Gericht zuständig ist. Entweder weil man in einem Land ist, wo es kein religiöses Gericht gibt oder weil es wirklich außerhalb der Zuständigkeit ist. Kein Gericht interessiert es, ob das rituelle Gebet gültig ist, wenn man dabei die Reihenfolge vertüdelt hat. Die Frage ist aber für MuslimInnen trotzdem relevant. In Deutschland wird es auch keinen Richter interessieren, wenn du dir als Muslimin die Frage stellst, ob du einen Nicht-Muslim heiraten darfst, also aus islamrechtlicher Perspektive. Spoiler, dazu in einer anderen Folge mehr. Ebenso ist es bei dem Thema, um das es jetzt geht. Wenn menschenfeindliche Propaganda scheinbar islamisch legitimiert wird, dann ist dafür meist kein religiöses Gericht zuständig. Es kann sein, dass die Gruppierung verboten wird, Anhänger verhaftet werden, aber das dann meist wegen Terrorismus oder Ähnlichem. Da wird dann nicht erklärt, ob die Taten der Gruppierung hinsichtlich der traditionellen islamischen Normlehre auch verboten sind. So, und deshalb schauen wir uns jetzt mal die Fatwa von Sheikh Mohammed al-Afifi al-Aqiti an, der die nach der schafiitischen Rechtsschule erstellt hat und sich damit befasst, dass es verboten ist, Zivilisten anzugreifen und zu töten. Und zwar stütze ich mich jetzt im Folgenden auf eine Übersetzung. Also die Fatwa wurde ins Deutsche übersetzt und ich werde die in Teilen hier vorlesen, weil es einfacher ist, als das Original erst vorzulesen und dann ad hoc zu übersetzen. Und ich hatte ja an anderer Stelle schon mal gesagt, dass wir seit Jahrzehnten über dieselben Themen reden. Und ich habe gerade noch mal geschaut, wann das hier veröffentlicht wurde und das Copyright geht auf 2005 zurück. Für jede Fatwa gibt es eine Ausgangsfrage oder einen Anlass, warum sie erstellt wird. Hier ist es die Veröffentlichung eines Texts einer Gruppe, die sich Al-Muhajirun nennt, die eben in dem Text behaupten, dass es zulässig sei für Muslime, die nicht im Westen leben, Menschen, Nicht-Muslime, die im Westen leben, anzugreifen. Also, dass solche Sachen wie die Flugzeugentführung des 11. September, ich zitiere es, ein praktikables Mittel im Dschihad sein. So, während man jetzt als Laie vor solchen Texten sitzt oder auch solchen Aussagen, ne, und wir, das ist jetzt von 2005, seitdem haben wir auch noch andere Beispiele, die uns sicherlich in den Kopf kommen, die wir auch in Nachrichten gesehen haben, wo ähnlich argumentiert wurde oder sogar schlimmer argumentiert wurde. Und als Laie sitzt man jetzt so davor und denkt so, naja, irgendwie kriegen die das ja schlüssig erklärt. Dann muss das ja wohl irgendwie so sein, oder nicht? Und deswegen ist es ganz spannend, sich mal so eine Fatwa anzusehen, wo das eben widerlegt wird und auch aus einer traditionellen Sichtweise widerlegt wird, wo eben jemand, der sich mit islamischer Normlehre oder auch islamischem Recht genannt auskennt, das mal aufdröselt, warum das eben nicht so ist. Und da lesen wir auf Seite 23 ziemlich deutlich, ich zitiere, es besteht keinerlei Meinungsunterschied dahingegen, dass die Gesamtheit der schafiitischen Juristen und anderer sunnitischen Fachleute des Heiligen Gesetzes unserer Zeit von Fernost bis zum Mittleren Osten die obige Ansicht vollkommen ablehnen und sie nicht nur als Anomalie und äußerst schwach, sondern absolut falsch und eine verwerfliche, irreleitende Neuerung betrachten. Eine derartige Handlungsweise kann unter keinen Umständen von irgendeinem rechtlichen Verantwortlichen übernommen werden. Besonders bedauerlich ist, dass dies in einem juristischen Stil verfasst wurde, der jeden Rechtsgelehrten mit Schrecken und Abscheu erfüllen muss, da es sich um einen unreifen, aber dennoch überzeugend wirkenden Versuch handelt, eine irregeleitete persönliche Anschauung mit Autorität aus den Rechtswissenschaften zu verkleiden, in dem Bestreben unser Fiqh, also die Rechtswissenschaften, zu missbrauchen, indem eine einzelne Bestimmung aus diesem juristischen Fragenkomplex unter rücksichtsloser Vernachlässigung aller anderen angeführt wird. Dies sollte alle Studenten des Fiqh daran erinnern, wie wichtig es ist, sich stets alle Axiome und Grundregeln vor Augen zu halten, was sie einen sekundären juristischen Text, wenn sie einen sekundären juristischen Text lesen, um ganz sicher zu gehen, dass diese Grundregeln auf keinen Fall gebrochen wurden. Ja, das war eine ziemliche Backpfeife. Also, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, weil es waren ja doch einige kompliziertere Wörter mit dabei. Er sagt einfach nur, das ist total unprofessionell verfasst, überhaupt nicht den Ansprüchen eines Rechtsgelehrten entsprechend, es ist nicht schlüssig und widerspricht auch den gängigen Urteilen in dieser Angelegenheit. Also nicht nur die Art der Erstellung, sondern auch das Ergebnis ist komplett falsch. Al-Aqidi dröselt den Text dieser Gruppierung auf in einzelne Sequenzen und Schlüsselwörter, die er dann eben genauer betrachtet, widerlegt, gegenargumentiert, aufzeigt, warum das eben jeglichem Form und Inhalt entbehrt. Und das werde ich jetzt hier im Detail nicht so teilen können, da werde ich noch hier eine ganze Vorlesung über die Fatwa halten. Aber ich möchte mit euch einzelne Momente rausgreifen, die ich besonders wichtig finde. Zum Beispiel redet er jetzt hier direkt am Anfang über das Ziel, wo er eben sagt, okay, wenn man sagt, es sei zulässig, Nicht-Muslime im Westen zu töten, dann heißt das ja auch immer Zivilisten. Zivilisten ist ein modernes Wort, das gibt es in der traditionellen Normlehre so nicht, einfach weil die viel älter ist, also Normlehre auch islamisches Recht genannt, gibt es so nicht. Da spricht man dann von denen, die nicht am Kampf beteiligt sind. Und da sagt er, ich zitiere, diese Ansicht widerspricht einer bekannten Grundregel unseres Gesetzes. Es ist nicht zulässig, ihre, das heißt der Feinde, Frauen und Kinder zu töten, sofern diese nicht direkt am Kampf teilnehmen. Das wiederum geht auf eine prophetische Überlieferung zurück, Dann zitiert er noch Imam Subki, der ist Mitte des 14. Jahrhunderts, wenn ich mich nicht irre, verstorben, der dann eben unmissverständlich deutlich gemacht habe, wie Gelehrte dieses Verbot verstanden hatten. Der daraus abgeleitete allgemeine Einsatzbefehl lautet, ich zitiere wieder, ein muslimischer Soldat darf keine Frauen und keine Kindersoldaten töten, solange diese nicht direkt am Kampf teilnehmen und sie dürfen nur in direkter Notwehr getötet werden. Er schreibt dann weiter, es bedarf keiner besonderen Erwähnung, dass dieses Verbot ebenso für Männer und unbeteiligte Zuschauer gilt, die nicht direkt am Kampf teilnehmen. Dieses Verbot ist von derartiger Eindeutigkeit und Bestimmtheit, dass es weder einer juristischen Rechtfertigung noch einem Vorwand in der Scharia geben kann, der erlauben würde, diese Bestimmung des Kriegsrechts zu umgehen und am Kampf Unbeteiligte oder Zivilisten anzugreifen. Die Tötung solcher Personen ist gemäß den Bestimmungen des göttlichen Gesetzes nicht nur kategorisch verboten, sondern eine Todsünde, die im Widerspruch zu einem der grundlegenden Gebote unserer Lebensweise steht. Er macht das dann noch viel ausführlicher. Er bringt unterschiedliche Beispiele, wie ein Selbstmordattentat durchgeführt wird, wobei die Ziele immer ein militärisches sind bei ihm, und sagt dann eben, wie Gelehrte dann darauf geschaut haben, warum sie das für verboten betrachtet haben, wie die Argumentationen sind, wie die unterschiedlichen Sichtweisen sind. Wichtig ist für uns, glaube ich, an dieser Stelle einfach nur kurz festzuhalten, dass Selbstmord eine Sünde darstellt und man dementsprechend, wenn man ein Selbstmordattentat begeht, zwei verbotene Dinge macht, nämlich einmal sich selbst umzubringen und eben Zivilisten umzubringen und eben, dass es nicht einfach nur irgendwie verboten ist, sondern eben auch als sündhaft bewertet wurde. Also wirklich, ich kann das, glaube ich, gar nicht so, also wenn man selber nicht gläubig ist, ist es, glaube ich, schwer nachzuvollziehen, wie schwerwiegend das ist. Jetzt mal unabhängig von dem, was wir selber glauben, wenn wir uns in die Position eines gläubigen Menschen hineinbegeben, zumindest in den drei abrahamitischen Religionen, ist das Wort Sünde sehr groß. Also das, was er hier macht, ist nicht irgendwie eine langweilige Diskussion, was man darf und was man nicht darf und so. Und das ist irgendwie Sünde und okay, Buch zugeklappt und weggelegt. Sondern das sind sehr große Wörter, die er hier in den Mund nimmt. Und das sind Dinge, die auch mit Angst tatsächlich besetzt sind. Also etwas, von dem man sich selber fernhalten möchte, weil sie ewige Konsequenzen haben. Das sind nicht Momentaufnahmen für Menschen, die wirklich daran glauben. Das bedeutet, es sind sehr schwerwiegende Worte und Schlussfolgerungen, die er hier zieht. Nach sage und schreibe 35 Seiten ist er dann fertig zu erklären, warum es aus traditionell islamrechtlicher Perspektive eben nicht in Ordnung ist, Zivilisten umzubringen. Und wie ich es eben hier schon in Auszügen gezeigt habe, macht er das auch sehr detailliert, wo er eben sowohl auf den Stil und die Argumentationsweise eingeht, als auch auf bestimmte Schlüsselbegriffe, Ziel, Methode und so weiter und so fort. Und das Ergebnis ist ganz klar, ist eben nicht zulässig. Am Ende geht er dann noch auf gängige Fragen ein. Und ja, ich möchte darauf hinweisen, hier 2005, ne? Die erste Frage und auch die zweite möchte ich mit euch teilen, weil wir die immer noch gestellt bekommen und immer noch auf dieselbe Art und Weise gestellt bekommen. Es wird gesagt, ich habe gehört, dass der Islam sagt, es sei zulässig, Zivilisten zu töten, wenn es sich um Nichtmuslime handelt. Er antwortet, wir sagen in einer scherzhaften Anmerkung, die Kompetenz liegt nicht bei dem, was der Islam sagt, sondern bei dem, was Allah, der Allerhabene und sein Gesandter Allahs Segen und Frieden seien auf ihm gesagt haben. Oder mit anderen Worten, der Islam kann nichts tun. Der ist kein Subjekt, der handelt nicht, sondern es geht darum zu verstehen, was die Offenbarung ist, also was Allah gesagt hat, Gott gesagt hat und was eben die Propheten und Gesandten gesagt, getan, vorgelebt haben. Das war sein erster scherzhafter Kommentar und dann geht er nochmal in Kürze darauf ein, warum es nicht okay ist. Und sein erster Teilsatz lautet einfach, die Antwort ist absolut nein. Und nein ist hier kursiv und fett gedruckt. Und dann die Frage 2. Es wird gesagt, was ist mit dem Vers im Koran, der besagt, tötet die Götzenanbeter, wo immer ihr sie findet, und der authentischen Überlieferung, die lautet, mir wurde aufgetragen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie Zeugnis ablegen. Und da fängt er an in seiner Antwort. Es ist unter den Gelehrten wohlbekannt, dass sich dieser Vers auf ein bestimmtes historisches Ereignis bezieht, nämlich auf jene der mekkanischen Verbündeten, welche den Vertrag von Hudaybiyah brachen, was schließlich zur Einnahme Mekkas führte. Deshalb können aus diesem Vers allein keine rechtlichen Bestimmungen oder mit anderen Worten keine praktischen und speziellen Schlussfolgerungen abgeleitet werden. Und dann geht er noch weiter im Detail darauf ein oder wie ich eben immer kurz sage, der Kontext. Achtet auf den Kontext. Und es ist so absurd, weil 2005, ja, da bin ich in die 5. Klasse gegangen. Da hatte ich kein Interesse und keinen Plan von Islam und Muslimen. Und die Fragen sind immer noch dieselben, die Anschuldigungen sind immer noch dieselben. Eine ganze Generation, mittlerweile sogar mehrere, hatte Zeit, sich dieses Wissen neu anzueignen, Studienabschlüsse zu machen, Publikationen zu veröffentlichen, einen Podcast zu starten. Und ich kann immer noch mit einem Text von 2005 dieselben Fragen beantworten. Das ist sehr krass. Wenn wir jetzt aber nochmal kurz zum Thema zurückkommen und von oben allgemein darauf schauen, dann reden wir über Völkerrecht allgemein und dann sollten wir eben auch den Namen Ash-Shaybani kennen. Das war der Begründer dessen, was auf Deutsch gern mal als islamisches Völkerrecht bezeichnet wird, und zwar im 9. Jahrhundert. Da hat er bereits darüber geschrieben, dass zum Beispiel Frauen, Ältere, Diplomaten und Mönche grundsätzlich nicht anzugreifen sind, dass man sich an Recht und Gesetz halten soll, wenn man im Ausland ist, auch wenn ein Land ein nicht-muslimisches ist, und dass die Nicht-Muslime, die zu Besuch in einem Land unter muslimischer Herrschaft sind, Rechte haben, dass zum Beispiel deren Besitz nicht einfach so beschlagnahmt werden darf. 9. Jahrhundert. Wobei man hier auch generell nicht überromantisieren sollte. Viele andere Dinge sind eben entsprechend im 9. Jahrhundert, was er so schreibt, dann weniger rosig. Dazu muss man auch noch kurz über die Weltsicht der Rechtsgelehrten von damals sprechen. Denn sie unterteilten die Welt in ein Dar al-Islam und ein Dar al-Harb, also Dar al-Islam, Haus des Islams, unter muslimischer Herrschaft, eine Region, und Dar al-Harb, Haus des Krieges, wo nicht Muslime herrschaften. Also man ging von einem grundsätzlichen Kriegszustand zwischen diesen zwei Häusern aus, wobei natürlich Friedensverträge möglich waren und auch Wirtschaftsabkommen. Islam wurde damals übrigens noch nicht wie heute als ein Label verwendet, also wäre vermutlich passender, wenn wir von Haus der Hingabe zu Gott sprechen würden oder so ähnlich. Also quasi ein friedlicher Ort unter muslimischer Herrschaft versus ein Ort unter nicht-muslimischer Herrschaft, der dann eben feindlich ist, kriegerisch ist, Harb, Krieg. Und dann gab es eben noch das Haus des Vertrages, also wo zum Beispiel temporäre Friedensverträge bestanden oder wirtschaftliche Abkommen oder dergleichen. Und selbst in der damaligen Zeit haben die Gelehrten also auch schon gesagt, dass auch wenn wir formal in einem Kriegszustand sind, ja, also auch wenn jetzt kein Abkommen mit dieser Region, diesem Herrschaftsgebiet ist, dann kannst du nicht einfach so über die herfallen. Heute ist die Welt deutlich komplexer. Diese Unterteilung funktioniert in dieser Form nicht mehr. Es gibt unterschiedliche Abkommen zwischen Ländern und Regionen. Und da kann dann eben keine dritte Gruppierung einfach so kommen und so tun, als ob man sich im Krieg befindet und mit vormodernen Weltsichten argumentieren. Lass dich also von Menschen, die den Koran für ihre Zwecke missbrauchen, nicht täuschen. Sie haben nicht die Deutungshoheit, sprechen nicht im Namen von allen Muslimen. Auch wenn wir noch so viele Talkshows und Clickbait-Artikel verfassen. Du weißt es jetzt besser. Ich danke dir, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, so Gott will.